auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und Hallo zu unserer heutigen Lesung und Gespräch hier in der Stuttgarter Stadtbibliothek. Mein Name ist Viola Firm. Ich bin die programmatische Leiterin des Stuttgarter Schriftstellerhauses und ich freue mich sehr darüber, dass wir diesen Abend hier verbringen dürfen und sich hier das Café auch ganz gut gefüllt hat. Vielen Dank. Heute Abend stehen eine Autorin und ihr Werk im Mittelpunkt. Die Autorin wurde 1993 in Lüdenscheid geboren. 2014 debütierte sie mit dem Roman Ruhrpottliebe. Sie arbeitete als Psychiatriekrankenschwester im Ruhrgebiet und begann 2020 das Studium des literarischen Schreibens am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Das Buch, um das es heute Abend gehen wird, trägt den Titel »Das Schwarz an den Händen meines Vaters«. Für einen Ausschnitt aus dem Buch wurde die Autorin 2024 mit dem W.G. Sebald-Preis ausgezeichnet. Der Roman selbst stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2025. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Lena Schettel. Vielen Dank. Wir werden heute einige Stellen aus dem Buch hören und natürlich auch darüber sprechen. Der Roman selbst hat schmale 186 Seiten, aber ganze 64 Kapitel. Als LeserInnen begleiten wir die Protagonistin durch verschiedene Phasen ihres Lebens, von der Kindheit über die Jugend bis hin ins junge Erwachsenenalter. Es geht um Sucht, es geht um Familie, um Liebe und Zusammenhalt und um die großen und kleinen Geheimnisse innerhalb einer Familie. In ihrer Erzählstruktur springt Lena Schettel durch die Jahre und schafft es gleichzeitig, eine Sogwirkung aufzubauen, die einen das Buch nicht mehr aus der Hand legen lässt. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass wir heute Abend Lena Schettel hier als Gesprächspartnerin haben. Nicht nur, weil ich den Roman einfach ganz brillant finde, sondern auch, weil Lena unsere aktuelle Stipendiatin im Stuttgarter Schriftstellerhaus ist. Wir vergeben Aufenthaltsstipendien, bei dem die jeweilige Person bei uns im Haus in der Kanalstraße 4, also direkt am Charlottenplatz, lebt und arbeitet. Lena wird noch bis in den Dezember hinein bei uns sein. Ich nehme Sie heute Abend ein bisschen mit durch den aktuellen Roman »Das Schwarz an den Händen meines Vaters« und befrage Lena zu ihrem Schreiben. Und wer weiß, vielleicht erfahren wir auch schon das ein oder andere zum aktuellen Projekt oder eben zu ihrer Arbeit hier in Stuttgart.
Schauen wir mal, wie es läuft.
Genau. Das Buch lässt sich, wie gesagt, nur schwer aus der Hand legen. Für mich selbst war es ein Leseerlebnis wie im Rausch. Und damit sind wir auch schon mitten im Thema, liebe Lena. Ich würde vorschlagen, wir hören zu Beginn die ersten vier Kapitel, um einen Einstieg zu gewinnen und einen ersten Eindruck vom Buch zu bekommen. Du beschreibst in Kapitel 2, wie Motte selbst mit dem Trinken umgeht. Wir werden da später auch noch ein bisschen noch eine Stelle dazu hören. Es klingt an der Stelle so ein bisschen nach einem Teenie auf dem Dorf, die ein bisschen Alkohol ausprobiert und den für sich entdeckt, aber sie trinkt ziemlich schnell zu viel und erlebt dann regelmäßig auch Kontrollverluste. Gleichzeitig sorgt der Alkohol aber auch dafür, dass sie mutiger wird. Wie entwickelt sich Mottes Trinkverhalten?
Die Familie steht so ein bisschen für die transgenerationalen Prozesse, die Alkoholismus manchmal so mit sich bringt. Also ich habe einige Jahre als Suchtkrankenschwester gearbeitet und habe viele Familiengespräche gehabt mit Betroffenen und Angehörigen. Und da lässt sich schnell erkennen, dass sich Sucht ganz oft wie so ein roter Faden durch den Stammbaum zieht. Und das ist in der Familie auch. Und man kann die Familie im Roman so ein bisschen in zwei Gruppen aufteilen. Es gibt einmal den Bruder und die Mutter, die sind sehr resilient und lächeln irgendwie alle Schwierigkeiten des Alltags so weg. Motte ähnelt aber eher ihrem Vater und ist so ein bisschen melancholisch und hat das Gefühl, dass sie zu viel fühlt und auch viel Schmerz in sich und übernimmt dann ganz schnell so die Coping-Mechanismen des Vaters und versucht, dieses Gefühl halt wegzutrinken. Und was am Anfang, wie du schon sagst, noch wie ein Teenie-Spaß aussieht. Also wer war in seiner Jugend nicht auf dem Dorf selber schon mal rappelvoll? Wird es immer problematischer und es fällt ihr immer schwieriger, ihren Alltag weiter zu bewältigen. Und sie bringt sich zunehmend in Gefahr.
Mhm. Wir haben jetzt die ersten vier Kapitel gehört, in denen du quasi so schlaglichtartig auch beleuchtest, Da ist der Kindergeburtstag, da ist der Familienurlaub, der schon auf der Hinfahrt irgendwie in Schräglage gerät. Und Motte zitiert am Ende die Stelle aus Bibi Blocksberg, aber ihr Vater hört sie nicht mehr. Sie sagt, wenn du so bist, habe ich das Gefühl, du hast uns gar nicht mehr lieb. Da steckt ja sehr viel Wucht drin. Wie viel Enttäuschung, Angst und Wut ist in dieser kindlichen Protagonistin? Genau, und zieht sich das so durch, auch dieses Gefühl?
Ja, ich glaube, das Bild, das Motte von ihrem Vater hat, ist sehr ambivalent. Sie sagt auch an einer Stelle im Buch, dass sie zwei Väter hat. Sie hat einmal den Nüchternen, der schnell rennen kann und tolle Spiele mit ihr spielt und sehr liebevoll und fürsorglich ist und ein guter Vater, der sich um die Familie kümmert. Aber sie hat halt auch den betrunkenen Vater und der ist unzuverlässig und gibt das Geld aus, das eigentlich für Lebensmittel gebraucht wird und kommt nachts nicht nach Hause und gefährdet einfach das Familienleben. Trotzdem empfindet Motte große Liebe für ihren Vater, auch wenn da natürlich immer wieder Ausbruchsmomente sind, in denen sie frustriert und wütend ist, was ja auch ganz natürlich ist.
Du hast es gerade schon angesprochen, dass du im Suchtbereich gearbeitet hast oder arbeitest und dass du da auch mit Angehörigen zu tun hast. Inwiefern hast du Bilder aus deiner Arbeit auch verarbeiten können in dem Roman?
Ich habe da ja ein paar Jahre Recherchearbeit gemacht, ohne dass ich wusste, dass ich Recherchearbeit mache. Und habe das, glaube ich, sehr genau in mich aufgesogen, wie Familien untereinander über Sucht sprechen und was auserzählt wird und welche Dinge ganz brutal benannt werden, so wie sie sind. Und wo eher so ein Schweigen reinkommt und Sätze auf einmal in der Mitte abebben und alle nicken, aber alle wissen, es ist das und das gemeint. Oder wo Dinge eher in Humor gekleidet werden müssen. Es ist ja einfacher, irgendwie einen Witz über den betrunkenen Vater zu machen, der die Treppe runterfällt, als die Angst und die Scham mitzuerzählen, gerade aus einer Kinderperspektive. Und diese ganzen O-Töne und die Erzählungen davon, wie diese Familien Alltag miteinander leben, was daran ganz normal ist und schön und Gemeinschaft und gemeinsam lachen, was sie aber auch von anderen Familien unterscheidet, der Bruch und die Enttäuschung und der Umgang mit Diskriminierung und Stigma und mit der Erkrankung. Und das war beim Schreiben total wichtig und ist extrem eingeflossen. Ja.
Du sagst auch, du möchtest gegen dieses Stigma anschreiben auch. Kannst du dazu auch noch ein bisschen was sagen?
Ja, ich habe, bevor ich mit dem Schreiben angefangen habe, mich auch so ein bisschen mit Alkoholliteratur auseinandergesetzt. Und da gibt es ja jede Menge, also besonders Literatur von trinkenden Männern für trinkende Männer. Und ich habe mir angeguckt, wie wir Sucht erzählen. Und es ist halt ganz oft so eine Täter-Opfer-Dynamik. Also der Täter ist der mit der psychiatrischen Erkrankung und die Opfer sind die Familienangehörigen. Da wollte ich gerne gegen anschreiben, weil diese Figuren, diese Menschen einfach deutlich ambivalenter sind als das. Und ein Tag hat immer 24 Stunden. Wir sind nie 24 Stunden nur besoffen und furchtbar, sondern dazwischen finden alle anderen Töne auch noch statt. Was ich auch gerne so ein bisschen brechen wollte als Narrativ ist, dass wir Sucht total gerne mit schnellem Happy End erzählen, weil wir einfach Geschichten mit Happy End, glaube ich, mögen. Also gerade so ein Hollywood-Film ist halt immer die Figur, die irgendwie zu viel trinkt, dann aber schnell checkt, dass sie ein Problem hat und dann so ein Wendeerlebnis hat und dann werden irgendwie ein oder zwei Versuche gemacht und dann klappt das natürlich auch direkt. Und am Ende des Films sieht die Figur super aus, ist frisch durchblutet und fährt mit dem Cabrio in den Sonnenuntergang. Und natürlich gibt es diese Geschichten von Menschen, die schnell trocken oder clean werden und das ist natürlich auch schön, aber das sind nicht so die Menschen, die mir in meinem Arbeitsalltag begegnet sind, sondern das sind eher Menschen, die eine chronifizierte Erkrankung haben, die sie ihr Leben lang mitschleppen. Und das ist eine konstante Verhandlung von Trocken- oder Clean-Phasen und Konsumphasen, Rückfällen und so Fragen wie, wie kann ich mit einer chronischen Erkrankung in einem kapitalistischen System bestehen, wenn ich nicht arbeiten gehen kann? Wie falle ich nicht aus meinem sozialen Netz? Wie halte ich meinen Körper aufrecht? Und das sind dann eher so Themen, die reinkommen, statt das klassische Happy End. Und ich finde, diese Geschichten sind des Erzählens genauso wert, auch wenn sie kein lineares Happy End haben.
Ich fand an der Stelle das Bild, das du gewählt hast, mit dem Jackett, das so berührend, weil obwohl der Vater sich ja dann quasi eigentlich bewusst entscheidet, nicht in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, ist so dieses Anziehen des Jacketts für mich schon irgendwie so ein Bild gewesen, eben wie in die Fußstapfen einer anderen Person zu treten. Und auch wie du dieses transgenerationale Trauma da irgendwie aufnimmst, hat mir sehr gut gefallen. Welche Rolle spielen die Frauen im Leben der Männer und der Kinder?
Man könnte sagen, in dem Text sind die Frauen die Co-Abhängigen, was erstmal negativ klingt. Aber in diesem Text sind die Frauen die alles zusammenhalten, die Familie aufrechthalten, die sich um die Kinder kümmern, die Finanzen aufrechthalten, die sich nicht beklagen, die auch manchmal einen rauen Humor haben, um über die Dinge hinwegzulachen. Und das ist total inspiriert aus meiner Herkunft, weil sich das für mich auch so ruhrgebietsspezifisch anfühlt, diese ganz spezielle Art von Malocha-Frauen, die so ein bisschen was Raues haben, aber sehr liebevoll. Mhm. Und das sind für mich so ein bisschen die stillen Heldinnen. Mhm.
Du lässt ja die Mutter auch an einer Stelle sagen, Leben ist Maloche. Mhm. Ne? Das fand ich auch eine ganz gute Stelle. Ja. Du hast das Buch deinem Vater gewidmet. Außerdem spielt der Roman allem Anschein nach in der Gegend, die deiner Heimat zumindest sehr ähnlich ist. Wie oft kommen Menschen nach Lesungen zu dir und sprechen dich darauf an, dass doch bestimmt alles genauso gewesen ist, wie es da jetzt in dem Buch drin steht?
Auf jeder einzelnen Lesung.
Also auch heute
Abend. Und manchmal gucke ich schon so in die Runde und denke so, wer wird es heute sein? Ja, aber ich lese ja auch total viel Autofiktion und liebe das total und verstehe auch den Moment, einen Text zu lesen und den Autor darin zu suchen. Und ich mag auch diesen kleinen voyeuristischen Moment, wenn ich das Gefühl habe, ich gucke gerade durch Schlüsselloch und mir wird was erzählt, was mich eigentlich nichts angeht. Mhm. Und deswegen verstehe ich auch die Frage danach, ob es autobiografisch ist, total gut und bin da gar nicht böse. Möchtest du, dass ich diese Frage beantworte?
Wenn ich diejenige sein soll, die heute Abend die Frage stellt, ja.
Ja, es ist ja ein bisschen der Elefant im Raum. Also autobiografisch ist es nicht, weil Autobiografie ja immer so das Versprechen auf Überprüfbarkeit und absolute Wahrheit hat, aber es ist autofiktional. Also es ist aus meiner Herkunft herausgeschrieben, ich komme aus einer Arbeiterfamilie mit einem Suchtthema, das spielt in einem im Ruhrgebietsmilieu, ich bin da aufgewachsen und deswegen bin ich nah am Thema, aber trotzdem ist es Literatur und es sind geformte Figuren und nicht alles, was im Buch vorkommt, ist auch tatsächlich so passiert.
Dankeschön. Lass uns kurz über den Titel sprechen, Das Schwarz an den Händen meines Vaters. Du hast es gerade gesagt, Arbeitermilieu, du beschreibst auch, er arbeitet in einer Fabrik. Daher kommt das Schwarz an den Händen, aber es verschwindet ja auch irgendwann.
Ja, der Titel hat so ein bisschen so eine schöne Dreifaltigkeit, weil einmal geht es um die Arbeit des Vaters, wie du schon gesagt hast. Zum anderen liegt im Schwarz auch so ein bisschen das Thema Trauer und es ist auch ein Text über Trauer und Abschied nehmen von einem Elternteil, der nicht der Elternteil war, den man sich gewünscht hätte. Und zum dritten ist im Titel auch so ein bisschen das kleine, dreckige Geheimnis, das die Familie versucht, von der Außenwelt zu verstecken, obwohl es irgendwie offensichtlich ist und es wahrscheinlich trotzdem jeder im Dorf weiß. Genau. Jetzt habe ich aber irgendwie einen Schlenker gemacht und deine Ursprungsfrage vergessen. Ach so, doch. Dass das Schwarz weggeht.
Ach so, ja, genau.
Genau. Ja, auch bei dem Vater ist es so, dass irgendwann seine Lohnarbeit nicht mehr mit dem Trinken vereinbar ist. Mhm. Und er ins Büro versetzt werden soll, das aber nicht möchte. Und dann Vollzeit zu Hause ist und das Schwarz verschwindet, was natürlich noch mehr Probleme für die Familie bedeutet.
Ja. Vater-Tochter-Beziehungen sind ja oft sehr speziell. Oder ja, also für den Vater ist oft die Tochter so die Prinzessin. Der Vater ist oft irgendwie so Bild, an dem sich die spätere Partnerwahl irgendwie von kleinen Mädchen oder von Mädchen orientieren oder jungen Frauen. Wie ist es bei Motte und ihrem Vater? Weil sie hat ja noch zwei Geschwister.
Die beiden sind sich sehr ähnlich und haben ein Verständnis füreinander, was im Rest der Familie manchmal so ein bisschen fehlt. Mhm. Und bei denen läuft auch ganz viel, ohne dass sie Dinge aussprechen müssen, weil sie sich eben so ähnlich sind. Mhm. Trotzdem ist Motte auch oft frustriert über ihren Vater und hat auch ihre kleinen Aussetzer diesbezüglich.
Mhm. Und würdest du sagen, der Vater beeinflusst ihre Partnerwahl?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Es ist ja auch so ein statistisches Ding, dass Kinder aus Suchtfamilien oft später in Beziehungen mit suchtkranken Menschen landen. Mhm. Ich habe mich beim Schreiben viel mit Vererblichkeit von Alkoholismus beschäftigt und da ist die Lage ja relativ klar und habe mich dann beim Recherchieren manchmal auch so gefragt, ob nicht Co-Abhängigkeit irgendwie auf so eine soziale Art auch erblich ist. Mhm. Weil es sich auch so durch Stammbäume zieht. Und habe mich gefragt, ob wir unseren Töchtern das irgendwie beibringen und diese Art von Care-Arbeit normalisieren und es so weitergeben. Aber als ich mich dann näher mit Traumata und gerade Kindheitstraumata und was für Erwachsene daraus erwachsen, wenn es eben nicht behandelt wird, als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich schnell verstanden, dass es, glaube ich, eher was damit zu tun hat, dass diese Kinder halt erwachsen werden und destabilisiert sind und dann suchen sie sich Verhältnisse, die zu Hause ähneln und wo sie sich kompetent fühlen und wo sie das Gefühl haben, okay, mit dieser Art von Krise kann ich total gut umgehen, weil das habe ich schon mein Leben lang und ich kenne die Gespräche und ich kenne die Art von Lügen und die kleinen Hindernisse und ich glaube, eher so passieren dann solche Dynamiken.
In deiner Arbeit mit Suchtkranken, also du hast schon, also du hast erzählt oder du hast mir erzählt im Gespräch, du schreibst schon immer eigentlich, auch während deiner Arbeit mit Suchtkranken. Welche Rolle hat das Schreiben für dich gespielt während der Arbeit? Also konntest du das auch integrieren in deine Arbeit? Und gleichzeitig, wie hast du dein eigenes Schreiben hinbekommen während dieses doch sehr anspruchsvollen Jobs?
Ja. Also mein Schreiben ist extrem chaotisch. Man stellt sich das ja immer so schön vor, das Schriftstellerleben, dass man so einen schönen Echtholzschreibtisch hat an so einem Fenster mit Panorama und dann sitzt man jeden Tag zu festen Tageszeiten da und haut auf die Schreibmaschine. Und so habe ich mir mein Leben auch immer vorgestellt, aber so funktioniert es nicht, sondern mein Schreiben findet immer in Zwischenräumen statt, irgendwie in der Bahn, auf dem Schoß, im Auto, mit Zetteln im Handschuhfach, in Notizbüchern, die in allen Taschen verteilt sind, immer eher so in kleinen Häppchen, mal 20 Minuten, weil ich auch irgendwie länger nicht aushalte und mit viel rumlaufen und spazieren gehen und nochmal was anderes machen. Und das hat sich ganz gut vereinbaren lassen. Ich habe dann halt ziemlich viel Nachtdienst gemacht und habe dann die PatientInnen sehr rigoros um 1 Uhr ins Bett gesteckt und konnte dann halt die Nacht über schlafen oder habe halt an Wochenenden oder wenn ich frei hatte, geschrieben. Und das hat gut funktioniert. Mhm. Ich hatte zwischendurch auch tatsächlich mal den Echtholz-Schreibtisch und das schöne Fenster, habe dann aber trotzdem ständig am Küchentisch gesessen und bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich dachte, okay, es ist einfach so, es ist einfach Chaos und es wird wahrscheinlich auch nie anders sein.
Mhm. Und konntest du in deine Arbeit mit den Patientinnen und Patienten Schreiben irgendwie integrieren? Also
ja, so in kleinen Dosen. Also da, wo ich gearbeitet habe, hat man Krisenintervention gemacht. Das heißt, die Menschen kommen gerade, sind voll im Konsum und in einer Krisensituation. Aber so kleine Sachen wie, dass sie so Briefe an ihr Zukunfts-Ich schreiben oder sowas, das habe ich schon ab und zu gemacht. Ich finde Schreiben einfach extrem therapeutisch und heilsam. Mhm. Und habe dann schon ab und zu mal versucht, das Leuten so mitzugeben und unterzuschieben, wenn ich konnte. Mhm.
Genau. In einer Besprechung von deinem Buch wurde gesagt, dein Stil sei ganz große Kunst. Du schaffst es in sehr prägnanten Sätzen, ohne große Schnörkel Dinge auf den Punkt zu bringen. Und das könnte eigentlich, wenn man es sich so ganz abstrakt überlegt, sehr nüchtern wirken, aber trotzdem schaffst du es, eine ganz große Nähe und Zärtlichkeit herzustellen. Wie hast du diesen Stil entwickelt oder war der schon immer da? Ist das ein Ringen gewesen? Oder?
Ich glaube, ich musste erst alles falsch machen, um zu verstehen, wie es für mich funktioniert. Also ich habe am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert und da ist es so, dass man als Bachelorarbeit einen halben Roman abgibt. Und ich habe an einem ganz anderen Stoff geschrieben und der ist mir komplett implodiert. Also ich war da so richtig Zirkuspferd und ich wollte zeigen, was ich alles kann. Und dann hatte ich immer mehr Figuren, die immer komplexeren Hintergrund hatten, immer mehr Rückblenden, verschiedene Zeitebenen, lange Sätze, bis mir das Schreiben überhaupt gar keinen Spaß mehr gemacht hat und sich das komplett entfremdet hatte und ich morgens aufgestanden bin und dieses kleine Dokument auf meinem Desktop gesehen habe und schon gedacht habe, boah, nee, bitte nicht. Und dann habe ich dieses Textprojekt angefangen, eigentlich so als kleine Fingerübung für mich und hatte gar nicht vor, das zu veröffentlichen, weil es mir auch irgendwie zu nah vorkam und so intensiv. Und habe mir dann in dem Text alles erlaubt, was ich mir in dem anderen nicht erlaubt hatte. Also ganz reduziertes Erzählen, kein Sprachgefuchtel, niemanden beeindrucken wollen, sehr direkt auf die Dinge kommen, sehr ehrliches Schreiben, das Runterschälen, was vielleicht Fremdstimmen sind oder wo ich versuche zu klingen wie der und der, weil ich den toll finde. Mhm. Und irgendwie hat dann im Galopp das eine Projekt das andere überholt.
Gibt es die alte schnörkelige Arbeit noch?
Ja, aber die wird nie jemand, die wird nie jemand lesen. Okay.
Ich fand die Stelle sehr interessant, den Einstieg. Motte will ja eigentlich gar nicht trinken, sie will eine Cola, aber wird da mehr oder weniger in den Wein reingequatscht. Wie schätzt du das, also die Schwelle, also oder mehr oder weniger die Banalisierung von Alkohol auch? Ist ja überall verfügbar. Gerade hier in Stuttgart haben wir haben das Weindorf, wir haben den Cannstatter Wasen. Lauter so Feste, die ohne Alkohol vielleicht auch langweilig oder anders wären einfach. Wie schnell gelangt man von harmlosem Trinken in so eine Sucht?
Ja, also Alkohol ist in unserer Gesellschaft ja extrem ritualisiert und das gehört einfach dazu. Das Buch spielt jetzt in so einem ländlichen Dorfkontext. Mhm. Ich habe das Gefühl, da hat es noch mal ein anderes Geschmäckle. Das ist jetzt gar nicht so Sauerland- oder Ruhrgebiet-spezifisch. Das muss ich immer dazu sagen, damit ich da noch einreisen darf. aber auf dem Dorf wird einfach viel gesoffen. Also alle sozialen Zusammenkünfte haben irgendwie mit einem Bierchen zu tun. Mhm. Und es ist alles damit verknüpft. Und natürlich, je nachdem, was man selbst für ein Profil mitbringt und für eine psychische Gesundheit, ist es immer auf Dauer gefährlich. Ja. Mhm.
Und der Fragebogen, den du da gerade zitiert hast, oder ja, es ist ja eigentlich ein Zitat, es sind keine ausgedachten Fragen, das ist...
Ja, das ist so ein Auditbogen, den man für Erstbefragung bei Verdacht auf alkoholbezogene Störung verwendet, in Klinikkontexten, auf Beratungsstellen und so weiter. Mhm.
Es ist aber eigentlich das einzig reale Dokument, das du da irgendwie verwurstest. Und,
genau, das ist das einzige Zitat, sonst kommt kein Goethe vor. Ja.
Genau. Gab es, also genau, du hast gesagt, du hast eigentlich schon immer geschrieben. Gab es so einen Moment, in dem du für dich festgestellt hast, wow, ich bin Schriftstellerin? Oder kommt der erst noch? Weil viele Autorinnen und Autoren kämpfen ja irgendwie so mehr oder weniger ihr Leben lang mit dieser Legitimation ihres Berufsstandes. Oder ja. Wie ist es bei dir?
Die Antwort mag dich überraschen, aber ich glaube, ich habe schon im vierten Schuljahr gesagt, dass ich Schriftstellerin bin. Und das hatte nicht so viel mit Geld für mich zu tun. Das kam erst viel später. Irgendwie ein Konzept davon, ich brauche einen Job, der mir meine Miete bezahlt und Kunst ist schwierig. Aber dass ich das machen will und dass ich mich da total identifiziere und das irgendwie die Rolle ist, die ich bekleiden will, das war von Anfang an so. Mhm. Ja.
Genau, jetzt wollte ich dir eine Frage zu deinem Schreiben stellen, aber du hast ja eigentlich vorhin schon beantwortet. Also du brauchst kein bestimmtes Setting, nicht die eine Tasse Tee mit dem einen Tee drin.
Nee, überhaupt nicht. Natürlich gibt es ideale Zustände. Natürlich gehe ich total gerne in hübsche Bibliotheken zum Beispiel. oder ich mag auch total gerne so Cafés, wo so ein bisschen Rauschen um mich herum ist und ich kann mit einem Ohr so Gesprächen zuhören, aber es ist ruhig genug, um zu arbeiten. Aber grundsätzlich kann ich überall schreiben, also auch im Stehen an der Straßenecke, wenn es sein muss, ins Handy gesprochen schnell. Genau, ja.
Und bist du so eine Wortkombinationssammlerin oder was inspiriert dich? Wo saugst du irgendwie?
Ich höre total gerne Menschen zu, eben auch in Cafés oder in der Bahn oder wo auch immer. Und ich schreibe total gerne auf, was Leute zueinander sagen und wie sie Dinge formulieren und was sie aussprechen und was sie weglassen und wo so Schweigen anfängt. Und ich liebe Dialekte. Und wenn sich Sprache so umformt, da bin ich, glaube ich, so ein bisschen, habe ich so eine kleine Sammelleidenschaft. Mhm. Ja.
Jetzt bist du seit gut einem Monat hier im Schriftstellerhaus und hast auch davor schon Stipendien gehabt.
Ja, genau.
Genau. Welche Freiheit gewähren solche Stipendien für dein Schreiben? Also arbeitest du noch als Krankenschwester gerade?
Ich habe bis August noch in meinem Brotjob gearbeitet, bis Anfang des Jahres auch noch Vollzeit. Dann kam das Buch raus, dann habe ich immer weiter runter reduziert und irgendwann ging es nicht mehr. Und für mich ist das jetzt gerade einfach eine Zeit, in der ich mich Vollzeit dem Schreiben widmen kann, was schon was Besonderes ist, weil es nicht so oft in meinem Leben vorgekommen ist. Mhm. Auch im Studium habe ich immer als Nachtschwester gearbeitet und so weiter. Und das ist schon was Besonderes, da hat der Kopf auch nochmal mehr Bewegungsfreiheit und ich habe Zeit, teilweise tagelang über Dinge zu brüten und das ist total schön und macht Spaß und das Schreiben ernährt sich auch total davon.
Also erlangt nochmal eine andere Qualität, oder?
Genau. Aber ich glaube trotzdem, dass ich auf lange Sicht dann wahrscheinlich doch wieder in meinem Job landen werde, weil ich, glaube ich, den Kontakt mit den Leuten brauche und es mir auch gut tut, mich jeden Tag mit Leuten zu unterhalten, denen Literatur oder der Literaturbetrieb nichts bedeutet. So, das bringt total viel Inspiration und erdet mich auf so eine schöne Art. Und ich war auch einfach immer wahnsinnig gerne Krankenschwester, trotz all dem Schwierigen, was es mitbringt, trotz dem kaputten System und so weiter. Das ist einfach ein total toller Beruf.
Schön. Jetzt bist du, wie gesagt, seit gut einem Monat hier in Stuttgart. Wie ist dein Eindruck von der Stadt? Das interessiert uns alle hier bestimmt. Welche Erfahrungen hast du gemacht?
Ich bin dann jetzt gnadenlos ehrlich.
Wir bitten drum.
Ich hatte ein bisschen Vorurteile, wenn ich ehrlich bin, weil ich halt aus so einem Arbeiterkontext komme und immer eher so eine Liebe für so leicht schmutzige ArbeiterInnenstädte habe und dachte so, wie fühlt sich das an, die kleine Lena in Stuttgart? Habe mich dann aber relativ schnell hier wohlgefühlt, weil man hier einfach wahnsinnig gut so durch die Stadt flanieren kann und die Stuttgarter so eine schöne Offenheit haben. Ich hatte schon total viele Parkbankgespräche oder S-Bahn-Gespräche und das mag ich sehr, also ich fühle mich wohl. Ja.
Schön. War auch schon irgendwas Kurioses dabei?
Viola möchte, dass ich eine bestimmte Geschichte erzähle. Ja, komm, wir hauen's raus. Also, wie gesagt, ich gehe oft, also als es jetzt noch trocken war und ein bisschen wärmer, bin ich oft in die Stadt, habe mir einen Kaffee geholt, mich irgendwo auf eine Parkbank gesetzt. Und dann lief so eine junge Frau an mir vorbei und lächelte mich total nett an und lief so die Passage runter und ich schaute ihr hinterher und sie dreht sich auf dem Absatz um und läuft die Passage wieder hoch und lächelt mich wieder an. Und ich denke so, oh, haben wir hier einen kleinen Moment am Laufen? Und dann läuft sie die Passage hoch, bleibt wieder stehen, dreht sich wieder um, guckt mich an. Ich denke, oh, jetzt wird's ernst. Und sie kommt auf mich zu und setzt sich zu mir auf die Parkbank, fängt ein Gespräch an, ist total nett. Und ich denke so, wow, ich fühle mich gerade wie eine Figur aus so einem Drew Barrymore-Film. Vielleicht ist das jetzt gerade der besondere Moment. Aber dann stellte sich heraus, dass sie gerne für mich beten wollte, weil ich so fertig aussehe. Und ich war frisch gewaschen und gekämmt, wirklich. Und jetzt war ich aber so perplex, weil die Situation ganz anders gelaufen war, als ich gedacht hatte, dass sie dann tatsächlich für mich gebetet hat mit der Hand auf meiner Schulter und irgendwie auffällig oft den Herrgott gebeten hat, mir meine Sünde zu verzeihen, Ich weiß nicht, was sie gedacht hat, was gerade so mit mir los ist. Mhm. Es war skurril, aber war auch schön irgendwie. Ich weiß nicht, ob es was gebracht hat.
Ja, hier in Stuttgart kümmert man sich halt um einander, gell? Ja. Eine vorletzte Frage hätte ich noch. Du arbeitest ja nicht nur an eigenen Texten, sondern Unterricht, also gibt es auch Kurse für literarisches Schreiben inzwischen. Zum Beispiel im Rahmen der Stuttgarter Buchwochen gibt es hier einen Kurs, der online stattfinden wird. Bei uns im Schriftstellerhaus gibst du auch noch einen Kurs im Dezember. Wie ist da so dein Ansatz? Wie gehst du vor und was rätst du Menschen, die zu dir in die Kurse kommen?
Oh Gott, das sind ja jetzt große Fragen. Also erstmal glaube ich, mit dem Schreiben ist es wie in einer Sekte. Es braucht Worship und Community. Also man braucht den Austausch, man braucht andere Leute, die genau dasselbe erleben wie man selbst, die dieselben Zweifel haben, an denselben Dingen scheitern. Gerade weil Schreiben halt auch manchmal eine einsame Natur hat und man so im Kämmerchen mit sich selber arbeitet. Und dafür sind so Kurse und so weiter einfach wahnsinnig schön. Und auch so hat mein Schreiben angefangen. Ich habe immer in irgendwelchen Volkshochkursen gesessen und habe mich ausgetauscht. Genau, und in diesen Literaturvermittlungsseminaren haben wir halt Zeit, um ein Wochenende oder so lange, wie es dauert, jetzt bei den Buchwochen sind es ganz gebündelt ein paar Stunden, auf Texte zu gucken und zu gucken, was brauchen die Texte der Leute, um besser wachsen zu können und wo sind Zweifel und Ängste. Und genau, und was ich den Leuten rate, lesen bis zum Umfallen, das ist kein Klischee, einfach alles lesen, was man in die Finger kriegt und sich sehr genau merken, was man daran gut findet, was der Autor gut macht, was man auch auf die Art gut machen möchte, was er schlecht macht, was man unbedingt vermeiden will. Also sehr genau mit dem Bleistift zu lesen und sich, glaube ich, auch alles andere an Randgeräuschen so gut wie möglich reinzuziehen und zu gucken, was man mit in sein Schreiben nehmen kann. Seien es Alltagsgespräche oder Filme, Theaterstücke. Ich liebe es auch, Talkshows zu gucken, weil da manchmal so viel Inspirierendes ist. Also einfach eine starke Neugier aufs Leben und auf Menschen zu haben, hilft wahnsinnig beim Schreiben.
Ist Stuttgart eine inspirierende Stadt?
Ja, habe ich ja gesagt. Also wo wird schon für mich gebetet? Mit der Hand auf meiner Schulter.
Gut, also wenn Stuttgart so inspirierend ist, dann wird da doch bestimmt was in dein aktuelles Werk einfließen. Damit bin ich bei meiner letzten Frage. Darf man da schon was dazu wissen?
Es wird ein Buch.
Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort.
Ja,